Weißt du, was es ist, einsam zu sein? Eigentlich ist es eine rhetorische Frage. Ich schätze, fast jeder, wenn nicht absolut jeder von uns hier schon mal wirkliche Einsamkeit erlebt hat. Ein ganz schön bescheidenes Gefühl. Nun, ich rede nicht davon, dass wir nicht immer wieder mal gern ein paar Stunden für uns haben, wo wir einfach abschalten können, ein bisschen unsere Ruhe haben können. Ich rede von der Einsamkeit, wo man wirklich, also vereinsamt ist, abgeschnitten ist von anderen Menschen, wenn man wirklich eine Sehnsucht danach hat, jemanden zu finden, der einem helfen kann, aus dieser Situation herauszukommen. Und es scheint zumindest in dem Moment gar keinen Ausweg zu geben. Ich habe in meinem eigenen Leben verschiedene Phasen erlebt, wo Einsamkeit eine Rolle, prägende Rolle gespielt hat. Eins davon war vor 30 Jahren, als ich Austauschschüler war. Ich bin einige Wochen lang alleine durch Europa gereist. Und ja, gut, ich hatte selber ausgesucht, dass ich hätte diese Reise nicht machen müssen. Aber ich habe unterwegs gemerkt, allein zu sein, ist mir nicht gut bekommen. Ich habe immer wieder Menschen gesucht, die ein ähnliches Ziel hatten oder vielleicht am selben Ort angekommen waren, mit wem ich ein paar Tage lang zumindest gemeinsam unterwegs sein konnte, jemanden zum Reden hatte. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir, dass es verschiedenste Menschen sind, die wirklich mit Einsamkeit zu tun hatten, die richtig darunter gelitten haben. Einer der schönsten Verse in der Bibel, einer der beliebtesten Verse, finden wir in dem Buch Ruth im Kapitel 1, wo ihre Schwiegermutter sie auffordert, zu ihrer Familie zurückzukehren. Also, wer die Geschichte nicht so kennt von der Schwiegermutter, die beiden Söhne waren verstorben. Und sie hat die beiden Schwiegertöchter gesagt, geht zu euren Familien zurück und ihr könnt da einen Neuanfang machen. Und Ruth hat sich geweigert, zurückzugehen. Und sie hat zu ihrer Schwiegermutter gesagt, dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dieser Vers wird ganz gern auch als Trauspruch genommen. Wird einfach ein bisschen zur Seite gestellt, dass hier eigentlich eine Frau mit einer anderen spricht. Aber es wird gern als Trauspruch genommen, weil es wirklich so ist, dass gerade wenn wir in eine Ehebeziehung gehen, wollen wir erst recht nicht einsam sein. Wir wollen diese intime Gemeinschaft. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und dieser Vers wird so geschätzt, weil er davon spricht, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, dass wir zueinander stehen, auch in den schweren Zeiten. Immer wieder finden wir auch, dass das Volk Israel Gott gebeten, ja, gar gebettelt, gefleht hat, dass er sie nicht verlässt. Gott war richtig sauer auf das Volk Israel, nachdem sie einen goldenen Kalb gemacht haben und das angebetet hatten. Und er hat zu Mose gesagt, geht ihr weiter in das Land, aber ich werde nicht mitgehen, auf dass ich dieses Volk nicht zerstöre. Die sind ein starrsinniges Volk. Und Mose hat gesagt, wenn du nicht mitgehst, dann hat es keinen Zweck, dass wir gehen. Bleibe bitte bei uns. Also hat er um Vergebung gebeten, hat um Gnade gefleht, aber er wollte die Gegenwart Gottes nicht verlieren. Als das Volk Israel im Exil war, haben sie auch Gott angefleht, sie nicht zu verlassen, sondern sie wieder nach Hause zu führen. Kennst du auch ein Gefühl der Gottesverlassenheit? In der Ehe läuft es nicht, wie es eigentlich sollte. Gott, wo bist du? Die Gesundheit ist am Boden und Schmerzen scheinen das Einzige zu sein, was einen wirklich nicht verlässt. Gott, wo bist du? Der Job bringt nicht genug Geld ein und die finanziellen Pflichten steigen trotzdem weiter. Gott, wo bist du? Oder man ist mit der eisigen Einsamkeit des Todes konfrontiert. Gott, wo bist du? Manchmal im Leben verspüren wir mehr Verbundenheit mit Karfreitag als mit Ostersonntag. Am Karfreitag hat auch Jesus geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich denke, wir verlieren relativ leicht aus dem Blick, ohne Karfreitag hätte es Ostersonntag nicht gegeben. Karfreitag war notwendig, aber Ostersonntag hat die Trauer und die Verzweiflung von Karfreitag in ein anderes Licht gestellt. Nun, vergessen wir nicht, Ostersonntag hat Karfreitag nicht ungeschehen gemacht. Das war gerade das Herrliche daran, das war gerade das, was uns den Jüngern damals und uns heute zeigt, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Er war gestorben. Er war tot. Er ist einen grausamen Tod gestorben. Er wurde beklagt von seinen Jüngern und von den Frauen, die mit am Kreuz gestanden haben. Sie haben dieses Trauma miterlebt. Ostersonntag hat das nicht ungeschehen gemacht, sondern es hat das ganze Geschehen in ein völlig anderes Licht gestellt. Und das ist ein entscheidender Unterschied an der Stelle. Und das bringt uns dann zu unserem Text für heute. Ja, das war alles nur die Einführung. Kann noch eine Weile dauern. Unser Text für heute ist Matthäus, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20, also die letzte Verse in dem Evangelium nach Matthäus. Dort heißt es: Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. König Jesus verspricht: Ich bin immer bei dir. Er sagt es uns auch: Ich bin bei dir, wenn du die Welt nicht verstehst. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, wo sie ihn treffen sollen. Und sie sind dann dahin gegangen. Dort haben sie gesehen, und da heißt es dann in dem Text, dass sie vor ihm niedergefallen sind. Aber dann kommt ein Halbsatz, der in diesem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht passt. Einige aber hatten Zweifel. Wie kann das denn sein? Wie kann das an diesem Punkt sein? Ich meine, der Text sagt, dass die 11 Jünger da waren, sagt uns nicht, ob weitere von diesem weiteren Kreis von den Nachfolgern Jesu mit dabei waren. Ich würde es für sehr wahrscheinlich halten, dass noch weitere Leute dabei waren, aber das sei dahingestellt, wie viele Leute da waren. Es waren ganz bestimmt Leute, die Jesus auch schon mal, den auferstandenen Jesus schon mal gesehen hatten. Die hatten mit ihm gesprochen, die hatten mit ihm gegessen. Manche hatten ihn umarmt. Und hier treffen sie ihn auf einem Berg in Galiläa, und es heißt, manche hatten Zweifel. Wie ist das eigentlich überhaupt möglich? Ein kleiner Zwischenruf ist mir ganz wichtig an dieser Stelle in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Berichte, die uns überliefert wurden. Es gibt recht viele Theologen, die behaupten wollen, dass alles, was wir in den Evangelien, gerade das über die Auferstehung Jesu, dass das so gar nicht passiert ist, sondern dass es erst der spätere Glaube der Kirche war. Die sagen nie, wer das war, aber der spätere Glaube der Kirche gewesen ist, und dass sie das so niedergeschrieben haben, dass es für sie so war, als ob Jesus wieder leben würde. Aber erklär mir eins: Wenn sie das Erfinden, dass jemand von den Toten auferstanden ist, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass die dann sagen werden, dass manche von seinen engsten Nachfolgern gezweifelt hätten? Also Entschuldigung, aber das ist überhaupt nicht glaubwürdig. Ganz und gar nicht. Wenn sie es erfinden, dass er verherrlicht wurde, dass Jesus auferstanden ist, dann werden sie auch sagen, dass seine Nachfolger Feuer und Flamme waren. Die werden nicht sagen, einige aber hatten Zweifel. Also das nur kurz nebenbei zu sagen, diese Berichte, die wir bekommen, es gibt nicht nur das hier, sondern viel, viel, viel mehr, wo man sagen kann, es ist deutlich, dass sie von historischen Ereignissen erzählen, die sie selber erlebt haben. Jesus ist wahrhaftig und leibhaftig von den Toten auferstanden. Ist aber auch noch wichtig zu merken, Jesus hatte viel mit zweifelnden Nachfolgern zu tun gehabt. Ja, nicht nur heute, sondern auch damals. Dieses Wort, was hier mit Zweifel übersetzt wird, das wird einmal sonst im Neuen Testament benutzt. Das finden wir im Matthäus Evangelium Kapitel 14 in dem Vers 31. In dem Zusammenhang ist, wo die Jünger in einem Boot auf dem See waren und ein Sturm ist aufgekommen. Und Jesus, cooler Typ, der er ist, der kommt übers Wasser zu ihnen gelaufen. Und die sehen ihn und die denken, sie haben ein Gespenst gesehen. Und Jesus versichert sie, ich bin's. Und ich möchte dann ganz kurz lesen, wie das dann weitergeht in dem Text. Darauf erwiderte ihm Petrus, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Petrus hat gezweifelt. Kurz darauf, alle 12 fallen vor ihm nieder. In unserem Text für heute fallen alle vor ihm nieder, aber manche haben Zweifel. Aber ist dir je aufgefallen, dass Jesus nie jemanden weggeschickt hat, weil sie gezweifelt haben? Zu keinem Punkt finden wir, dass Jesus zum Beispiel zu Petrus, der wäre ein klassischer Kandidat dafür gewesen, zu keinem Punkt hat Jesus zu Petrus gesagt, Junge, es ist genug. Ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gezeigt, oft genug, du hättest bis jetzt eigentlich schnallen müssen. Schluss, geh einfach. Hat Jesus nie getan. Es ist interessant zu merken, Zweifel spielen manchmal sogar eine bedeutende Rolle auf unserem Glaubensweg. Es gibt manche Zweifel, die wir haben. Und zu versuchen, die zu leugnen und zu unterdrücken und zu sagen, nein, nein, ich zweifle nicht, das baut manchmal einen Druck auf. Und wir kommen mit diesem Druck häufig nicht mehr zurecht. Zweifel können ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zum Glauben sein. Das Problem ist, wenn wir die Zweifel überhand nehmen lassen. Aber Jesus schmeißt dich nicht raus, weil du an manchen zweifelst. Er schmeißt dich nicht raus, weil du sagst, das verstehe ich nicht. Jesus möchte dich in deinem Zweifel, möchte dir in deinem Zweifel begegnen. Er möchte, dass du es lernst, trotz deines Zweifels ihm zu vertrauen. Er möchte, dass du die Freiheit verspürst, deine Zweifel zu ihm zu bringen und nicht irgendeine Maske aufzusetzen. fromme Masken haben schon sehr, sehr viel Auswirkung, gerade in der Kirchengeschichte, gehabt. Ist eigentlich nie eine gute Auswirkung gewesen. Jesus verlangt nicht, dass wir irgendeine Maske aufsetzen. Er will Ehrlichkeit von uns. Und er will dir begegnen, auch in deiner Zweifel. Und Jesus sagt uns auch, ich bin bei dir in allem, wozu ich dich berufen und beauftragt habe. In unserem Text spricht Jesus gewaltige Worte zu seinen Jüngern. Ich möchte die Verse 18 bis 20 nochmal lesen. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben, was ist da eigentlich anders? Ich meine, es ist vorher, dass wir schon lesen von den unglaublichen Wundern, die er vollbracht hat. Heilung, und er konnte Menschen berühren und sie waren geheilt. Er brauchte auch nicht mal zu ihnen hinzugehen. Er konnte einfach das Wort sagen. In einem Fall wird es berichtet, dass jemand in einer Menschenmenge einfach versucht hat, sein Kleid kurz zu berühren und diese Frau wurde geheilt. Wir lesen davon, dass er Menschen von den Toten auferweckt hat. Was ist jetzt eigentlich anders? Der Unterschied ist eigentlich ein entscheidender Unterschied. Karfreitag und Ostersonntag sind dazwischen gewesen. Weil es sind viele Menschen gewesen, die viel Unglaubliches gemacht haben. Jesus ist nicht der einzige Wunderheiler, der zu seiner Zeit durch Galiläa und durch Palästina gegangen ist. Das ist eigentlich in anderen Schriften mehrfach belegt, dass er nicht der Einzige war. Aber er ist gestorben. Er ist von allen abgelehnt und gekreuzigt worden. Und er, ohne dass jemand anders was gesagt hat, er ist von dem Vater wieder zum Leben auferweckt worden, um nie wieder zu sterben. Es ist die ultimative Bestätigung, dass er wahrhaftig der König ist. Und es konnte gar keine größere Bestätigung geben. Und wenn er sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, so dürfen wir ihm glauben, aufgrund dessen auch, was wie der Vater das bestätigt hat. Und in dieser Allmacht gibt Jesus seinen Nachfolgern einen Auftrag. Geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das hat's in sich. Ich meine, ich habe diese Verse selber als sowohl als Ermutigung wie auch Überwältigung erlebt. Es ist fast berauschend, dass der auferstandene Christus seine Nachfolger aufruft, sein Evangelium, also seine gute Nachricht, in die Welt zu bringen. Und vergessen wir nicht, er spricht jetzt mit diesen Menschen, wo wir gehört haben, und manche hatten Zweifel. Er spricht auch mit denen. Und er lädt uns ein, Anteil zu haben an das, was er tut. Er lädt uns ein, diese lebensbringende Botschaft in die Welt hinauszutragen. Das ist eigentlich etwas, was uns absolut total begeistern müsste, aber gleichzeitig kann das ganz schön überwältigend wirken. Denn wir wissen nur allzu gut, es ist nicht nur, dass nicht alle Menschen das gerne hören wollen. Wir wissen, dass es etliche Menschen gibt, die dieser Nachricht gegenüber feindselig eingestellt sind. Und wir reden nicht nur von Nordkorea, wo Leute in Arbeitslager gesteckt werden, sondern auch in unserer Gesellschaft sind Menschen, die einen richtig feindlich angehen werden, wenn man anfängt, von seinem Glauben zu reden. Es ist etwas, was uns an manchen Stellen überwältigen kann. Aber Jesus hat uns niemals gesagt, geh hin und nerve die Leute, bis sie dir zuhören. Er hat nicht gesagt, gib dir mehr Mühe, gib dir mehr Mühe, gib dir mehr Mühe. Vielleicht kannst du irgendwann irgendjemand dazu überreden oder genug nerven, dass sie sich taufen lassen. Er hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis zum Ende. Wir brauchen es gar nicht aus eigener Kraft zu machen, weil wir es aus eigener Kraft überhaupt nicht schaffen würden. Er ist bei uns. Er geht mit uns. Und Leute, das ist keine Metapher. Jesus sagt uns, es wird so sein, als wäre ich bei dir. Du wirst fast das Gefühl haben, als würde ich neben dir stehen. Nein, es ist seine Verheißung, dass er bei uns ist. Es ist auch nicht so, dass er sagt, ich werde neben dir stehen und immer wieder mal ein paar Worte zuflüstern, was du vielleicht sagen kannst. Er will in uns wohnen. Direkt, sozusagen im Kontrollzentrum, will er sitzen, da sein, uns die Kraft geben, die wir brauchen. Und an manchen Stellen, vielen Stellen auch die Weisheit, die wir brauchen, die wir selber nicht haben. Er ist bei uns. Er bleibt bei uns. Und das ist, was es heißt, Jesus als König über dein Leben zu haben. Dass wir ihn in unserem Leben herrschen lassen. Dass wir ihn im Kontrollzentrum sein lassen. Dass er das Sagen hat. Und dann heißt es nicht, dass er die Peitsche rausholt und sagt, mach, mach, mach. Sondern er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Er gibt uns die Orientierung, die wir brauchen. Er ist selber bei uns. Die Osterbotschaft ist nicht nur, dass er lebt, sondern auch, dass du leben sollst. Jesus selber hat die tiefste Gottesverlassenheit erlebt. Und jetzt spricht er zu uns, dass er uns nie verlassen wird. Egal wie einsam du dich fühlst und egal wie aussichtslos deine Situation erscheinen mag, du sollst nie vergessen, denn er hat es versprochen. Ich bin bei dir. Er ist bei dir, wenn du die Welt nicht verstehst. Und er ist bei dir in jedem Auftrag, den er dir gibt. Amen.